NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Mein Name ist Miron Tenenberg und zum derzeit stattfindenden Feiertag Pessach wünsche ich Ihnen alles Gute. Chag Sameach. Die Hochschule für Bildende Künste HFBK in Hamburg hat in den vergangenen Jahren vor allem für Aufsehen gesorgt, als sie zwei Mitglieder des Documenta 15 Kuratorenteams Ruan Gruper mit Gastprofessuren nach Hamburg rief. Die Documenta war durch wiederholte antisemitische Fehltritte aufgefallen und durch die Unfähigkeit oder den Unwillen, diesen entschieden entgegenzutreten und sie auszuräumen. Dort wurden in Werken Juden dargestellt als Schweine oder Vampire mit SS-Runen. Die beiden Ruan-Gruppe-Aktivisten, Reza Afisina und Iswanto Hartono, die als Gastprofessoren in Hamburg lehrten, likten zudem einen Beitrag in den sozialen Medien über Baklava-Jubelfeiern in Berlin, die im Anschluss an die Pogrome der Hamas vom 7. Oktober veröffentlicht wurden. Diskussionen um die Kunsthochschule in Hamburg gab es also viele. Nun ist die HFBK eine Kooperation mit der School of Arts der Universität Haifa eingegangen. Daraus ist die aktuelle Ausstellung entstanden, We Only See What Looks at Us, also wir sehen nur, was uns ansieht. Dazu spreche ich jetzt mit dem Präsidenten der Hochschule, Martin Köttering, und der Kunstprofessorin Birgit Brandes, die an der Ausstellung und damit auch an der Hochschulpartnerschaft mitgearbeitet hat. Herr Köttering, können Sie mir erklären, wie Sie von Ruan Gruper zur Uni Haifa gekommen sind?
Na, wenn man es so gegenüberstellt, scheint es fast ein unmöglicher Sprung zu sein. Aber genau genommen war unsere Auseinandersetzung, unsere Diskussion mit den beiden Mitgliedern von Ruan Gruper Ausgangspunkt, um uns tatsächlich in alle Richtungen für Diskurse und für Gespräche zu öffnen. Und es kam von einer jüdischen Bürgerin aus Hamburg der Hinweis, uns doch mit der Universität Haifa mal genauer zu beschäftigen. Und das war dann am Ende auch wirklich sehr erfolgreich.
Diese jüdische Bürgerin ist Sonja Lahnstein. Sie war selbst vor 6 Wochen hier in der Sendung zu Gast und hat über Restitution von NS-Raubkunst gesprochen. Anfangs wollte sie ja überhaupt gar nicht mit Ihnen sprechen und dann sind Sie auf sie zugegangen. Erzählen Sie, wie hat das funktioniert? Wie hat dieser Dialog letztendlich geklappt?
Ja, zunächst einmal war es ein bisschen ein Zufall, weil wir beide in derselben Theaterpremiere im Thalia-Theater waren und ich sie erkannte und auf sie zuging und danach fragte, ob sie sich vorstellen könnte, sich mit mir mal ein bisschen länger persönlich zu unterhalten. Und darauf hat sie positiv reagiert. Und das hat mich unglaublich gefreut. Und im Anschluss haben wir uns tatsächlich sehr häufig getroffen. Erst etwas zögerlich und sicherlich auch auf beiden Seiten mit Bedenken, vielleicht auch mit der einen oder anderen Befindlichkeit. Aber die Gespräche waren sehr intensiv, waren auch kompliziert an der einen oder anderen Stelle, aber von beiden Seiten von dem Willen getragen, dass man sich verständigen will und dass man den Dialog suchen muss.
Also Ihnen scheint etwas gelungen zu sein, was derzeit vielleicht viel zu wenig Beachtung erhält, nämlich ein echter gemeinsamer Dialog. Wie können solche Dialoge gelingen?
Ich glaube, das hängt tatsächlich sehr stark von den Persönlichkeiten ab. Und Frau Lahnstein ist eine Person, die mit großer Intensität, aber auch mit sehr, sehr großer Dialogbereitschaft sich diesen Gesprächen und dieser Situation gestellt hat. Und das ist, glaube ich, die Basis oder die Voraussetzung, wenn man tatsächlich gemeinsam etwas erreichen möchte und vielleicht auch gemeinsam in der Zukunft etwas besser machen möchte.
Dazu möchte ich auch sagen, dass Sonja Lahnstein auch im Board of Governors der Uni Haifa ist, also übersetzt dem Verwaltungsrat der Universität. Und hat sie Ihnen dann diese Partnerschaft vorgeschlagen?
Es war natürlich nicht ganz so einfach. Also wir haben uns dann irgendwann tatsächlich auch geduzt und dann sagte sie, Martin, guck dir das doch mal an. Und ich habe diesen Impuls aufgenommen und bin, glaube ich, 3 Wochen später tatsächlich nach Israel geflogen. Bin dann dort von der Dekanin der School of Arts abgeholt worden in Tel Aviv und allein die Autofahrt nach Haifa mit ihr war unglaublich sympathisch. Ich bin da auf eine sehr erfahrene und sehr kluge Künstlerin getroffen und als wir dann in Haifa waren, da war ich tatsächlich sehr berührt. Sehr berührt deswegen, weil ich vor Ort gesehen habe, wie an einer Universität, wo arabische Israelis und jüdische Israelis gemeinsam, also wirklich zu 50% von beiden Seiten an künstlerischen Fragen gearbeitet wird. Und die Fragen, die dort sehr präsent sind, sind genau genommen auch ähnliche Fragen, die sich unsere Studierenden stellen. Es geht um Identitätsfragen und dass bei arabisch-israelischen Studierenden und jüdisch-israelischen Studierenden diese Fragen eine ganz andere Dynamik bekommen und eine vielleicht vermeintlich auch eine andere Konfrontation bekommen könnten, habe ich dort eben erlebt, wie es in eine unglaublich positive, konstruktive, dialogische Auseinandersetzung führt.
Sie haben ja aber auch gerade kürzlich erst eine negative Erfahrung gemacht bei einer Veranstaltung, die mit Parolen niedergeschrien und am Rande sogar noch eine Todesdrohung ausgesprochen wurde. Wie wollen Sie künftig mit solchen Vorfällen umgehen?
Das ist tatsächlich immer ein Balanceakt. Wir müssen, um diese Dialogbereitschaft tatsächlich aufrechtzuerhalten, uns schon zunächst einmal vornehmen, jedem zuzuhören. Und wenn es Protestaktionen gibt, die eine bestimmte rote Linie nicht überschreiten, dann muss man, glaube ich, bereit sein, auch einiges auszuhalten. Aber natürlich in dem Moment, wo rote Linien überschritten werden, muss man auch eingreifen. In diesem Fall war es so, dass wir, glaube ich, eine gute Lösung gefunden haben. Die Protestaktion war relativ schnell zu Ende und im Anschluss gab es viele Gespräche, auch mit dem Besucher, der eine Drohung bekam. Auch mit dem gab es anschließend sehr gute Gespräche und insofern konnten wir da, glaube ich, eine Menge Aufklärungsarbeit machen und zum Schluss es auch wieder auf einen Weg bringen, wo man in alle Richtungen signalisiert, dass an dieser Hochschule der Dialog im Mittelpunkt steht.
Sie haben gerade von diesen roten Linien gesprochen. Haben Sie da einen Code of Conduct, wann so eine rote Linie überschritten ist?
Genau, die Hochschule hat auch einen Code of Conduct und in dem Moment, wo eindeutig antisemitische oder auch rassistische oder jegliche Formen von Diskriminierung in Erscheinung treten, greifen wir sehr deutlich und sehr massiv ein.
Welche Antisemitismus-Definition benutzen Sie dafür?
Ja, es gibt keine, darauf haben wir uns in der Hochschule bisher verständigt, dass es keine abschließende Definition gibt. Die Diskussionen um Definitionen bei den unterschiedlichsten Begriffen von Diskriminierung sind natürlich immer wieder in der Verhandlung und müssen auch, glaube ich, immer wieder verhandelt werden. Ich glaube, dass man sehr genau im Einzelfall erkennt und wenn man halbwegs einen guten moralischen Kompass hat, es auch sehr unstrittig ist, wo diese roten Linien verlaufen.
Ich möchte jetzt Birgit Brandes in das Gespräch mit einladen. Sie ist Kunstprofessorin an der HFBK. Und sie hat mit Sharon Poliakin und 11 Studierenden die Ausstellung »We only see what looks at us« erstellt. Frau Brandes, wie kann man dieses Thema verstehen?
Also der Titel der Ausstellung geht zurück auf ein Zitat von dem jüdisch-deutschen Schriftsteller Franz Hessel. »Nur was uns anschaut, sehen wir«. Und der Grundgedanke bei diesem Titel ist eben, dass zum einen bei der Entstehung eines Bildes oder eines künstlerischen Werkes es immer einen Punkt gibt, an dem sich quasi die künstlerische Arbeit von dem Künstler, der Künstlerin quasi abnabelt und die Arbeit sozusagen fertig ist. Und dieser Punkt, den haben Sharon und ich in gemeinsamen Gesprächen festgestellt, dass wir beide diesen Effekt kennen, dass es den Moment gibt, in dem die Arbeit quasi zurückguckt. Und in diesem Moment, man beschließt, die Arbeit an dem Bild oder an der künstlerischen Arbeit zu beenden. Und zum anderen kann man das natürlich auch so lesen im Zwischenmenschlichen, dass es im Dialog und im Gespräch und im menschlichen Miteinander dieses Zurückgucken, das genaue Gucken und das Zurückgucken, den anderen sehen und gesehen werden, ein ganz zentrales Motiv ist.
Ich habe gehört, dass die Zusammenarbeit mit Sharon Poliakin von der Uni Haifa und Ihnen besonders fruchtbar war. Können Sie da noch etwas erzählen?
Ja, das hat sich schon rausgestellt in den ersten Zoom-Gesprächen. Wir kannten uns vorher persönlich nicht, haben uns mit unseren jeweiligen künstlerischen Positionen vertraut gemacht und haben da sehr viele Parallelen entdeckt. Und das Schöne war eben, wir haben ja gemeinsam die 11 Studierenden ausgewählt, die sich alle beworben haben. Und das Schöne war, dass sich eine sehr diverse Gruppe da zusammengestellt hat. Die Studierenden stammen aus Israel, aus dem Iran, aus der Slowakei, aus Südkorea und natürlich auch aus Deutschland. Und es war für uns beide eine ganz tolle Erfahrung, wie alle sehr rücksichtsvoll und sehr aufeinander eingehend da zusammengearbeitet haben, sehr konzentriert.
Es scheint so, als wäre die Kunstszene momentan, hätte sie auch momentan ein Antisemitismusproblem. War das auch ein Thema bei Ihnen?
Das war in unserer Gruppe jetzt kein Thema. Wir haben von Anfang an eigentlich festgestellt, dass die Kommunikation in diesem Kontext vor allem über die künstlerischen Inhalte stattgefunden hat.
Wenn man so ein Glück hat, zu so einer positiven Partnerschaft beigetragen zu haben, frage ich mich, wie diese dann weitergeht, wie diese dann fortgeführt wird. Gibt es da eine Verstetigung?
Vielleicht kann ich darauf nochmal antworten. Ja, es gibt eine Verstetigung. Wir werden jedes Jahr eine Professorenlehrende aus Haifa für eine Gastprofessur einladen. Vorgesehen ist immer das Sommersemester. Und wir versuchen gerade auch auf den Weg zu bringen, dass wir mit Studierenden nach Haifa fahren und dort auch gemeinsame Workshops oder gemeinsame Ausstellungen oder Präsentationen auf den Weg bringen. Und genauso gilt die Einladung wieder für Studierende hier zur HFBK. Das möchten wir tatsächlich jedes Jahr machen und versprechen uns dort einen wirklich sehr lebendigen und auch einen sehr konstruktiven Austausch. Auch wenn es nie direkt adressiert wird, aber sind natürlich über die künstlerischen Themen wie Identität auch Themen wie Antisemitismus oder pro-palästinensische Position immer im Kontext, in dem künstlerischen Kontext auch mit präsent. Und wir haben bei diesem konkreten Workshop jetzt hier in Hamburg eben die Erfahrung gemacht, dass alle Seiten da unglaublich von profitieren, weil sie über die künstlerische Arbeit aufeinander zugehen.
Die Ausstellung We Only See What Looks at Us ist noch täglich, außer montags von 14 bis 18 Uhr bis zum 8. Mai im ICAT der Hochschule für Bildende Künste Hamburg im Lerchenfeld 2 zu sehen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Unsere Gästinnen und Gäste dürfen sich hier bei Shabbat Shalom auch immer einen Song mit jüdischem Bezug wünschen. Was würden Sie gerne hören?
Georg Kreisler, Der Beschluss. Zum einen schätze ich Georg Kreisler schon lange sehr und ich finde gerade dieses Lied, das kann man natürlich auf die politische Lage, aber man kann es auch auf die ganz allgemeine menschliche Problematik der Beschlussfindung in der Gruppe beziehen. Aber Georg Kreisler ist einfach großartig darin, sehr mit messerscharfem Verstand und mit Humor und Ironie eben Dinge auf den Punkt zu bringen.
Knapp vor einem Monat saßen alle lang beisammen, weil es am Beschluss zu fassen galt. Einer sagte ja, ein anderer sagte nein, ein dritter sagte ja mit Vorbehalt. Da die Sache schwer war und verbogen, war es zwar für alle ein Genuss, aber man hat Pro und Con gewogen und erreichte trotzdem keinen Beschluss. Der Schwarz war da und der Weiß war da und der Gold war da und der Bär. Und alle sprachen alles durcheinander, denn der Gegenstand war sehr schwer. Der Baum sagt ja und der Böhm sagt ja, doch der Grün sagt nein und der Blau sagt gar nichts, sondern kratzt sich nur am Kopf. Das heißt, bei ihm erfragt er seine Frau. Es war eine äußerst interessante Diskussion, geistvoll und gediegen und pikant. Schließlich fassten alle eine Resolution, darin schwarz auf weiß geschrieben stand. Der Gross war da und der Klein war da und der Katz war da und der Kohn. Und außerdem ein gutes Dutzend Namen, die standen alle in der Resolution. Als man sich am nächsten Tag zur selben Sache traf, sagte einer, gehen wir doch zum Schmoll. Denn der Imre Schmoll ist als einziger nicht hier, der wird wissen, was man machen soll. Also gingen alle rasch zu Imre. Dieser sagte, nu, ich werd probieren. Ich bin zwar nicht klug, doch gibt es Dimre. Also muss ich erstens konstatieren, der Fink ist da und der Falk ist da und der Luft ist da und der Stein. Das heißt, wenn einer sagt, man soll es machen, sagen alle anderen nein.
Sie hörten Georg Kreisler mit Der Beschluss. Kreisler ist im Juli 1922 in Wien geboren, floh jedoch mit seinen Eltern nach dem Anschluss Österreichs an NS-Deutschland 1938 in die USA. Noch während des Krieges erhielt er die US-Staatsbürgerschaft. In den 50er Jahren kehrte er nach Wien zurück, wohnte auch in München und Berlin und später im Salzburger Land. Mit seinem Scharfsinn und der spitzen Zunge gelang es Kreisler, viele Rollen in seinen Liedern anzunehmen. In dem soeben gehörten Titel vom Album »Nicht-arische Arien« von 1964 jüdelt er zum Beispiel, spricht also ein jiddisch gefärbtes Deutsch. Kreisler ist 2011 gestorben. Seinen künstlerischen Nachlass verwahrt das Georg-Kreisler-Archiv in Berlin. Und jetzt folgen die aktuellen Meldungen.
Die pro-palästinensischen Proteste an amerikanischen Universitäten weiten sich offenbar aus. An der Universität von Los Angeles wurden bei einer pro-palästinensischen Demonstration 93 Menschen wegen Hausfriedensbruchs festgenommen. Die Proteste hatten an der renommierten Columbia University in New York ihren Anfang genommen und richten sich gegen das Vorgehen der israelischen Führung im Gazastreifen. US-Präsident Joe Biden warnte angesichts der Demonstrationen vor Antisemitismus. Gleichzeitig rief er aber auch zu Empathie mit den Palästinensern auf. In einer Mitteilung des US-Präsidenten heißt es, unverhohlener Antisemitismus habe auf dem Campus absolut keinen Platz. Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft haben anlässlich des Pessachfestes ihre Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden betont. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister bezeichnete in diesem Zusammenhang Antisemitismus als Gotteslästerung. Dies sei immer wieder neu zu vermitteln und durch eigenes Tun zu bekräftigen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil wünschte den Jüdinnen und Juden Frieden und Zuversicht. Dies sei keine Selbstverständlichkeit. Ermutigend sei aber die große Solidarität aus der breiten demokratischen Gesellschaft mit Jüdinnen und Juden. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wünschte den Jüdinnen und Juden in Hamburg, dass sie an Pessach Kraft und Zuversicht schöpfen könnten. Die Ärztekammer Niedersachsen zeigt bis zum 10. Mai eine Wanderausstellung zur Verfolgung jüdischer Ärztinnen und Ärzte in der Zeit des Nationalsozialismus. Unter dem Titel »Fegt alle hinweg« zeigen 38 Tafeln mit Fotografien und Dokumenten exemplarisch die Schicksale von jüdischen Ärztinnen und Ärzten, denen 1938 per Gesetz die Approbation entzogen wurde. Die Ausstellung wurde 2008 in München konzipiert und wurde seither schrittweise erweitert. Im mecklenburgischen Malchin wird in der nächsten Woche eine neue Gedenkstätte eingeweiht. Drei hohe Kalksteinstühle des Berliner Bildhauers Michael Spengler sollen daran erinnern, dass dort die ehemalige Synagoge stand. Nach Auflösung der jüdischen Gemeinde war die Synagoge 1923 an die katholische Kirche verkauft und durch eine Kapelle ersetzt worden, die später abgebrannt war. Wie das Kulturministerium mitteilte, soll bei der Einweihung nächste Woche erstmals auch der in Malchin geborenen und im Holocaust ermordeten Jüdinnen und Juden namentlich gedacht werden. Soweit die Meldungen.
Das war Shabbat Shalom auf NDR Info mit Miron Tenenberg. Ab dem kommenden Freitag haben wir bei Shabbat Shalom eine neue Sendezeit. Künftig eine Stunde früher, kurz nach den Nachrichten, um 19.30 Uhr. Jetzt folgt Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt mit Gedanken zum aktuellen Pessachfest, das die Freiheit aus der ägyptischen Sklaverei feiert, aber in diesem Jahr bei vielen weniger heiter stattfindet.
Es ist eine aufwühlende Zeit, fast zu aufwühlend, um das jüdische Pessachfest, das Fest der Freiheit, zu feiern. Ist es überhaupt möglich zu feiern, während andere in Tunneln und Verließen der Hamas gefangen gehalten werden und ein Krieg als Reaktion auf das Massaker gegen Israel am 7. Oktober tobt? Heute ist Schabbat Chol HaMoed. Das ist der Schabbat inmitten der Pesachwoche. Noch klingt der Sederabend vor wenigen Tagen nach und wie wir ihn dieses Jahr erlebt haben. Am Sederabend lesen wir ein besonderes Buch, eine Haggadah. Sie ist wie ein Leitfaden, erklärt, wann welche symbolischen Speisen gegessen werden, welche Lieder gesungen, welche Texte gelesen werden, damit wir den Auszug aus der Sklaverei nachvollziehen. Die Vorgabe besagt, jeder muss sich selbst so betrachten, als sei er oder sie persönlich aus der Sklaverei in die Freiheit gezogen. Das allein schon stellte in diesem Jahr besondere Bezüge zu denjenigen her, die dieses Mal nicht in die Freiheit ziehen können, weil sie real gefangen sind. In meiner Gemeinde benutzen wir eine egalitäre Haggadah. Eine Haggadah, deren Texte wir erweitert haben mit Fragen der Gleichberechtigung. Vor allem sind Männer und Frauen darin gleichberechtigt repräsentiert. Es gibt eine Stelle, an der sich das besonders deutlich zeigt. Die Stelle der sogenannten vier Kinder. Die Zahl 4 ist ein Strukturprinzip für den ganzen Zederabend. Wir trinken 4 Gläser Wein zu Beginn eines jeden neuen Abschnitts in der Haggadah. Es werden eingangs 4 Fragen gestellt, in Form des wunderschönen, zumeist von den anwesenden Kindern gesungenen Liedes Manishtana, was ist anders? Die Kinder stellen dabei 4 Fragen. Manishtana halayla hazeh, was ist am heutigen Abend anders als an anderen Abenden? Hierfür gibt es 4 Antworten. Dass wir am heutigen Abend nur ungesäuertes Brot essen, Matzah, um an das Armenbrot zu erinnern. Dass wir bitteres Gemüse zur Erinnerung an die Bitterkeit der Sklaverei essen. Dass wir das Kraut, ähnlich wie Vorspeisen, 2-mal in Salzwasser, eigentlich Tränenwasser, eintauchen. Und dass wir angelehnt, wie bei einem antiken Bankett, essen. 4 Gläser, 4 Fragen und auch 4 Kinder. Ein kluges Kind, das die Bestimmungen für den Abend verstehen will. Ein böses Kind, das alles ablehnt. Ein naives Kind, das die Dinge hinnimmt, wie man es ihm sagt. Und ein Kind, das noch nicht zu fragen versteht. In der egalitären Haggadah sind die Kinder nicht nur als Jungen, sondern genauso als Mädchen dargestellt. Wir diskutierten, ob es einen Unterschied macht, ob wir es unterschiedlich bewerten, wenn ein kluger Junge oder wenn ein kluges Mädchen alles verstehen will. Der Junge könnte ein Streber sein. Das Mädchen könnte sich mit ihren bohrenden Fragen Gleichberechtigung erkämpfen. Wir diskutierten in diesem Jahr auch, ob nicht in jedem Menschen, also auch in den Erwachsenen, alle 4 Kinder stecken. Auch das böse oder besser rebellische Kind und auch das Kind, das noch nicht zu fragen versteht. In der Diskussion über die 4 Kinder erklärten mehrere Erwachsene, dass sie sich in diesem Jahr wie das Kind fühlen, das nicht zu fragen versteht. Die Zeit, in der wir jetzt leben, die Kriege, das Unheil, die weltpolitischen Rätsel, warum alles plötzlich so geworden ist, machen einem deutlich, dass es eine höchste Kunst ist, die richtige Frage zu stellen. Die Frage, die auch in einen Ausweg weist. Dabei diskutierten wir, ob wir eine solche Frage, also eine 5. Frage, an diesem Abend stellen können. Für mich ist die 5. Frage, warum die Sklaverei der Kinder Israel in Ägypten 400 Jahre gedauert hat, eine so furchtbar lange Zeit. Klar, 400 ist eine Kunstzahl, wie die 40 Jahre der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten oder die 4 Teile des Sederabends. 4 verweist auf etwas Abgeschlossenes. Potenziert zu 40, gleich einer ganzen Generation. Oder 400, gleich einem ganzen Zeitalter. Die Sklaverei in Amerika bis zum Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert dauerte auch ca. 400 Jahre. Das darf man natürlich nicht fatalistisch verstehen, dass eine Zeit so lange dauern muss. Es besteht immer die Chance, dass Unrecht und Ungerechtigkeit durchbrochen werden. Im Übrigen ist die Geschichte vom Auszug aus Ägypten in erster Linie Literatur. Niemand kann sagen, ob er wirklich historisch stattgefunden hat. Trotzdem frage ich mich, meine 5. Frage, ob das abgeschlossene Zeitalter der israelitischen Sklaverei in Ägypten, so wie es in der Tora dargestellt wird, damit auch zugleich alle Informationen bietet, um zu verstehen, dass wir dahin nie wieder zurückkehren dürfen. In den 400 Jahren gab es keinen einzigen Aspekt, der es wert war, darin zu bleiben. Nicht die ägyptischen Fleischtöpfe, nicht die Kultur von Pyramiden und großen Bauwerken rechtfertigen Sklaverei. Unsere Herzen sind bei den Geiseln. Mögen sie bald befreit sein und beim nächsten Pesach Zeugnis ablegen können, dass Gesellschaften die Morde, Geiselnahmen und damit die eigene Selbstversklavung hinnehmen, nichts bereitstellen, was in irgendeiner Weise erhaltenswürdig sei. Trotz allem Shabbat Shalom und eine gesegnete Pesachwoche.
Das war Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt mit Gedanken zum heutigen Zwischenfeiertag Shabbat Chol HaMoed. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung der 4 Fragen zu Pesach. Manishtana. Es singt der Kinderchor des NDR unter der Leitung von Erich Bender.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.